gerne noch weiter geredet, aber das müssen wir ein bisschen verschieben, zumindest in der Gemeinschaft. Aber reden darf ich jetzt oder muss ich jetzt wohl trotzdem noch. Aber ich freue mich auch drauf, weil dieses Thema für mich selber ein Herzensthema ist. Und ich darf ab und zu solche Vorträge halten. Und interessanterweise werde ich in speziell den Themen, mit denen ich mich beschäftigen darf für Vorträge, immer selber besonders herausgefordert in dieser Vorbereitungszeit. Und es war dieses Mal auch wieder so, dass ich gedacht habe, ich hätte mir ein einfacheres Thema raussuchen sollen, weil es hat sehr gewankt bei mir die letzte Zeit. Aber ich glaube, dass es dadurch viel authentischer ist in dem, was ich zu sagen habe. Nicht, weil ich irgendwo was gelesen habe und theoretisch denke, das könnte helfen, sondern weil das etwas ist, woran ich mich selber klammer. Und ich selber habe nicht die Idee, irgendwas mitzugeben. Das habe ich vorher schon mal so angedeutet, wo man jetzt dieses Sorglos-Paket mit nach Hause nimmt und ab jetzt das beste Leben ever ohne Sorgen und Probleme haben kann. Das ist nicht das, worum es heute geht, sondern der Umgang mit den Herausforderungen. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass es eine Veränderung und eine Verbesserung gibt, aber vielleicht manchmal anders, als wir es uns vorstellen. Das Thema: Freude, wenn alles wankt. Und darunter ist noch diese kleine Unterschrift oder zweite Überschrift: mehr als ein Wort. Ich habe das vorher ja schon so angedeutet, dass mir das Wort Gottes sehr wichtig geworden ist. Und deswegen ist es auch das, wo wir zusammen reinschauen werden und nach Antworten darin suchen. Was ist denn, wenn es wankt? Und wenn aufgrund des Wankens die Freude ausbleibt, gibt es dann keine Freude oder gibt es vielleicht doch eine? Und das ist das, was wir heute Morgen zusammen anschauen wollen. Und zwar eben in Gottes Wort. Jetzt am Anfang möchte ich mit euch diesen schönen Teil kurz auch mal bedenken. Freude. Was ist überhaupt Freude? Ist es etwas, was wir gerne haben? Ja, wir lieben Freude. Ich finde dieses Bild so schön, es drückt irgendwie aus, wie ich am liebsten durchs Leben gehen möchte, den ganzen Tag so rumhüpfen, voller Dankbarkeit und Freude im Ausstrahlen von dem, dass ich Freude habe. Ja, ich denke, die ein oder andere ist heute Morgen deswegen hier, weil es uns nicht so geht, dass wir die ganze Zeit so unterwegs sind, sondern wir sind herausgefordert und Dinge wanken in unserem Leben. Was ist denn Freude überhaupt? Freude ist auf jeden Fall ein Gefühl, etwas, bei dem es uns gut geht, wo wir positive Gefühle haben, wo wir vielleicht auch etwas ausstrahlen. Also ein Empfinden ist Freude. Es ist oft eine Momentaufnahme, also etwas, Freude ist etwas, was in dem Moment stattfindet oder einen bestimmten Zeitraum betrifft, über den wir Freude haben. Also oft etwas, was begrenzt ist auf einen Zeitraum. Freude ist eine Bewertung. Wenn ich mich über etwas freue, dann drücke ich damit eine Bewertung aus. Ich freue mich, also finde ich es gut, finde ich positiv. Und es ist ein Ausdruck von Glück. Also alles in allem ist Freude etwas, was wir lieben, was wir gerne haben und was wir sehr vermissen, wenn wir es nicht haben. Und woher kommt denn Freude? Was gibt es für Dinge in unserem Leben, was uns Freude macht? Ich habe jetzt hier an der Seite so eine ganze Latte, die ihr alle noch ergänzen könntet mit euren Themen, aber nur, dass wir uns mal da so reinfühlen. Was ist es, was uns Freude macht? Hoffentlich das Leben, in dem wir leben, ganz grundsätzlich. Dass wir gerne lachen. Lachen macht uns Freude oder ist der Ausdruck von unserer Freude. Lieben macht uns Freude und geliebt zu werden. Beziehungen zu haben, in denen wir leben dürfen, macht uns Freude. Die Natur anzuschauen, zu bestaunen, darin unterwegs zu sein, macht uns Freude. Dinge wissen zu können, begreifen zu können, bestaunen zu können, macht uns Freude. Begabungen haben zu dürfen, macht uns Freude oder auch die Begabung an anderen Menschen zu sehen und zu bestaunen. Verschiedene Sprachen sprechen zu können, da hatten wir es bei uns am Tisch vorher gerade. Ich bin immer beeindruckt, wenn Menschen viele Sprachen sprechen können oder wissen, wo die Sprachen herkommen. Etwas, bei dem wir Freude empfinden können, in der Art und Weise, was Sprache ausdrücken kann und wie da manchmal eben auch die Kultur mit durchdringt, über das wir uns sehr freuen können. Wir können Freude an Tieren haben. Wir haben ja auch zwei, glaube ich, Anschauungsobjekte dabei oder drei sogar. Können wir auch Freude dran haben? Zwei, ja. Manchmal auch nicht. Kann ich jetzt von meinem Hund sagen, der ist nicht immer so brav wie die zwei hier. Aber grundsätzlich sind Tiere etwas, über die wir staunen können und wo wir Freude empfinden können. An Schönheit können wir Freude haben. Kreativität ist etwas, wo wir Freude haben. Musik, haben wir schon gemeinsam gesungen, ist etwas, was uns Freude ins Herz bringt. Und tanzen, sich bewegen nach der Musik, ist etwas, was uns glücklich macht, was uns Freude bringt. Ein bisschen Sport ist für manche Freude, für manche auch nicht. Oder generell sich bewegen kann Freude sein. Und wenn es jetzt so wäre, dass alles, was wir jetzt gerade angeschaut haben, alles in dieser Welt wäre, dann wären wir eigentlich schon fertig und dann könnten wir weiter Kaffee trinken und essen. Aber es ist nun mal so, dass wir in dieser Welt wahrnehmen, dass diese Freude und die Gründe der Freude nicht immer gleich stabil zu sein scheinen in unserem Leben. Ich denke, das kann jeder von uns bezeugen, dass das eine oder andere immer wieder wegbricht. Man kann diese Gründe der Freude vielleicht auch darstellen wie so einen Jenga-Turm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ganz viele Steine, die zusammengehören und die einem so ein Fundament geben und irgendwas Beeindruckendes, wo man sich vielleicht empfunden sogar draufstellen kann. Ich bin voller Freude und ich stehe auf meinen Begabungen, auf der Schönheit der Natur. Also alles das, was wir vorher aufgezählt haben, das ist das, was mir Halt im Leben gibt. So könnte man leben und so leben wir, glaube ich, auch ganz oft, dass wenn dann der eine oder andere Jenga-Stein gezogen wird, nicht unbedingt zuerst von mir, sondern vielleicht auch von jemand anderem, dass wir dann merken, oh, irgendwas wankt. Meine Freude schwindet oder vielleicht bricht tatsächlich sogar was zusammen. Ich liebe Bilder und dass Bilder etwas unterstreichen können, wie es uns mit Dingen geht. Deswegen habe ich noch mal ein weiteres Bild zum Thema Freude. Ist Freude etwas, was wir genießen dürfen? Auch all die Punkte, die wir hier aufgezählt haben? Ja, oder? Also es ist nichts Problematisches an dem, wo wir Freude empfinden können. Das Problematische entsteht nur da, wenn diese Freude zu meiner Basis, zu meinem Fundament alleine wird. Dann wird es schwierig. Das kann man vergleichen, wie dass wir zum Beispiel, wenn wir auf so einem Boot sind und wir das Ganze, was dort ist, genießen können. Den Ausblick, die schönen Sessel, alles, was man an Bord von so einem Schiff haben kann, das ist uns zum Genuss. Und wir dürfen das vielleicht immer wieder auch genießen in irgendeiner Form. Aber was ist denn, wenn tatsächlich ein Sturm aufzieht? Was von diesen Dingen gibt mir dann noch Halt? Der Sessel, das Kissen, die Holzdielen, der schöne Ausblick. Ist irgendwas dabei, was mir noch Stabilität geben kann? Vielleicht vorübergehend, wenn es ein bisschen wankt, hilft es mir vielleicht, mich am Sessel festzuhalten. Aber wenn es richtig abgeht, eben nicht mehr. Also wir halten fest, Dinge, in denen wir uns wohlfühlen können, die sind zum Genuss und das ist was, was wir genießen können, solange es da ist. Aber wir dürfen es nicht damit verwechseln, dass es der Halt in unserem Leben ist. Und jetzt kommen wir zu dem Veranschaulichen von dem, welche Herausforderungen haben wir denn? In welchen Dingen schwindet uns denn die Freude? Wenn welche Dinge passieren in dieser Welt, in meinem persönlichen Leben, wo ich merke, meine Freude schwindet? Mir werden immer mehr Steine aus meinem Turm, auf dem ich stehe, gezogen und irgendwas wankt. Ich werde haltlos und die Freude hört auf. Was könnte es sein für Themen? Einsamkeit. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie es anfühlt, einsam zu sein. Und verrückterweise kann man sogar einsam in einer Ehe sein. Das heißt nicht immer nur, dass man verlassen ist von Menschen und man sitzt alleine auf einer Schaukel, sondern man kann sogar in Gemeinschaft alleine sein, wenn man sich nicht dazugehörig fühlt und die Freude schwindet. Überfordert sein. Es ist ein Wahnsinn in dieser Gesellschaft, was wir für geniale Hilfsmittel haben, um Zeit einzusparen. Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Saugroboter, Rasenroboter, alles, was das Herz begehrt. Aber die Anforderungen an uns nehmen zu. Wir haben ja jetzt Zeit und dann können wir noch viel mehr machen. Und diese Anforderungen, die einen oft überkommen, rauben einem die Freude. Warum? Weil man dem allem nicht gerecht werden kann. Und die meisten von uns, wir werden sehr gerne dem gerecht, was für Anforderungen wir haben. Wenn ich dem nicht gerecht werde, schwindet die Freude. Streit. Wenn wir Disharmonie haben, ob wir es in der Familie haben, mit Nachbarn, mit Kollegen, wir können nicht mehr so freudig ins Büro reinlaufen oder auch zu Hause pfeifend unterwegs sein, wenn gerade Streit im Raum ist, die Freude schwindet. Ungeliebt sein, wenn ich das Gefühl habe, es muss nicht mal der Wahrheit entsprechen, aber wenn mein Gefühl sagt, ich bin ungeliebt, dieses Gefühl schneidet meine Freude ab. Und da ist es vielleicht sogar egal, wenn jemand anders sagt, ich liebe dich doch. Wenn es bei mir nicht ankommt, dann habe ich keine Freude. Auch ein großes Thema, was Freude raubt, ist Machtlosigkeit. Gibt es in verschiedenen Bereichen, wo man sich machtlos fühlen kann. Ich habe jetzt hier etwas zum Ausdruck gebracht, was meine Herausforderung ist, in der Erziehung machtlos zu sein. Wo die Kinder einfach, also kleiner waren, waren die Nächte kurz und schwierig, aber ich konnte die Kinder dahin setzen, wo ich wollte, dass sie sind. Mit 20 bis die Jüngste, also 4 Kinder habe ich, 20, die Jüngste ist 13, lassen die sich nicht mehr dahin setzen, wo ich sie gerne hätte. Und das macht mich machtlos und oft freudlos, weil ich die Dinge nicht im Griff haben kann. Also Dinge nicht im Griff zu haben, raubt mir die Freude. Der Schönheitswahn in dieser Welt, diese Idee, wie man auszusehen hat, ob das jetzt wahr ist oder nicht, wenn ich es glaube und ich dem nicht entspreche, dann raubt es mir die Freude. Auch ein Thema, was zunehmend zu einem Thema wird, die Arbeitslosigkeit oder dass das Geld, was man vielleicht noch verdient, nicht mehr reicht. Wenn ich merke, dass Dinge knapp werden, wenn das, was bisher genug war, vielleicht nicht mehr genug ist, das Thema nicht versorgt zu sein, raubt mir die Freude. Krankheit. Ob jemand anders krank ist oder ich selber krank bin, ich kann nicht mehr das leisten, was ich möchte. Ich kann vielleicht meine Ziele nicht mehr erreichen, die mein Halt im Leben waren. Wenn ich das erreiche, wird alles gut. Mit Krankheit sieht es oft sehr freudlos aus. Das Thema Tod, auch wenn man sich vielleicht mit den anderen Dingen nicht identifizieren konnte, was schön ist, wenn man das alles nicht erlebt, das mag es auch geben, aber beim Thema Tod ist jedem bewusst, dass die Freude aufhört. Weil Tod etwas ist, da werden wir uns in dieser Welt nicht mit akklimatisieren. Und wer sagt, dass er sich damit akklimatisiert hat, ich glaube, der ist selber betäubt, weil der Tod einfach etwas menschlich gesehen Furchtbares ist. Und ein weiteres Thema, was schon immer in dieser Welt stattgefunden hat, aber nach unseren Empfindungen definitiv zunimmt oder von der Berichterstattung für uns wahrnehmbarer ist, Krieg. Wenn es in dieser Welt drunter und drüber geht, ob es jetzt mit dem Nachbarn ist oder die wirklich großen Themen auf der Weltbühne, wo wir Menschen keine andere Antwort mehr haben, als uns gegenseitig umzubringen, keine Freude. Und es gehört sogar dahin. Ich würde nicht mal sagen, ich erkläre euch, warum wir alle glücklich sein können in dem Sinne, obwohl wir Krieg haben. So ist es auch nicht zu verstehen. Aber es gibt eine andere Form von Frieden, den wir brauchen. Der goldene Käfig ist vielleicht in unserem Teil der Welt lange ein Problem gewesen. Was ist denn, wenn man alles hat und trotzdem keine Freude hat? Das ist manchmal sogar noch schlimmer, weil man nichts hat, worauf man hinleben kann. Ich habe doch alles und habe trotzdem keine Freude. Was sind die Folgen von dieser Freudlosigkeit oft? Unter anderem gibt es diese Kompensation, dass man anfängt, die Dinge zu kontrollieren, um wieder Freude zu haben. Dann habe ich wenigstens irgendwas im Griff, irgendwas davon. Was am Ende aber auch viel zerstört. Sich zu betäuben ist eine Folge von Freudlosigkeit, weil man das alles nicht spüren möchte, diesen Schmerz und dieses Nichtempfinden von Freude. Die Sinnlosigkeit in all dem wahrzunehmen und keine Antworten zu finden und keinen Sinn für sein eigenes Leben zu haben aufgrund von Freudlosigkeit ist etwas, was auf jeden Fall wahrnehmbarer in der Gesellschaft zunimmt, insbesondere in unserem Teil der Welt, wo die Kühlschränke sogar noch voll sind. Und trotzdem sagen junge Menschen, ich sehe keinen Sinn in meinem Leben. Was auch wahrnehmbarer ist, ist das Thema Selbstverletzung aufgrund von Freudlosigkeit. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich denke, derjenige könnte doch aber Freude haben oder nicht. Wenn er keine empfindet, ist es manchmal eine Flucht, in dem wenigstens irgendwas zu spüren. Die Freudlosigkeit zeigt sich oft im Selbsthass oder durch den Selbsthass kommt Freudlosigkeit. Hoffnungslosigkeit entsteht aus Freudlosigkeit. Ich denke, wir haben alle zu den Themen, die wir sowieso schon mitgebracht haben, jetzt nochmal Dinge vor Augen, vor denen wir oft gerne die Augen schließen. Und es ist menschlich so nachvollziehbar, weil wer konfrontiert sich schon gerne mit diesen schwierigen Themen? Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sagen, sie haben eigentlich gar keine Probleme. Aber ich glaube, das liegt ganz oft daran, dass sie einfach als Eigenschutz die Augen davor verschlossen haben. Weil wenn wir auf die Weltbühne rausgucken, haben wir alle ein Problem, damit umgehen zu müssen, was der Mensch sich gegenseitig antut. Wieso wissen wir ganz tief im Herzen, dass irgendetwas mit dieser Welt nicht stimmt? Dieses Wanken, das ist ja nichts, mit dem wir uns wirklich anhaltend akklimatisieren können. Spätestens, wenn es dann in Richtung Sterben geht von mir selber oder wenn Menschen in meinem Umfeld sterben, dann merke ich, es gibt hier was, mit dem kann und möchte ich auch nicht zufrieden sein. Wieso wissen wir, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, wenn die Freude schwindet und wenn Dinge wanken in dieser Welt? Und ich hatte es ja schon versprochen, dass die Antworten, die ich gefunden habe, von denen ich glaube, dass sie wahr sind, dass wir die im Wort Gottes finden. Und jetzt schauen wir mal rein, was sagt denn das Wort Gottes darüber? Gibt es da eine Antwort, wieso wir irgendwie, ob wir gläubig sind oder nicht, wissen, wir haben ein Problem in dieser Welt? Es gibt Friedensforscher, es gibt alles Mögliche an Psychologie und die tollsten Ideen und Forschungen und Methoden. Aber der Mensch hat trotzdem keinen Frieden und trotzdem keine anhaltende Freude. Also gibt es ein Problem. Die Bibel sagt darüber, in Prediger 3 im Alten Testament, Vers 11 steht es, alles hat er, also alles hat Gott, schon schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ja, was heißt es jetzt, dass uns die Ewigkeit ins Herz gelegt ist? Ewigkeit ist irgendwas, was nie aufhört. Aber was bedeutet es, dass hier behauptet wird, wir haben die Ewigkeit im Herzen? Ich habe da im Internet eine schöne Beschreibung gefunden, die es gut widerspiegelt, finde ich. Die Ewigkeit im Herzen zu haben, beschreibt das Erahnen, dass diese vergängliche Welt nicht das Eigentliche ist. Also eigentlich, wenn man sich jetzt mal genau überlegt, dieses Wanken und dieses Unwohlsein, diese Freudlosigkeit, die weist uns aber auf etwas hin. Die ist nicht schön und wir wollen gerne etwas anderes empfinden. Aber aufgrund von dem, dass wir merken, irgendwas passt nicht, haben wir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob es vielleicht mehr gibt, als wir wissen. Warum stimmt es denn in dieser Welt nicht? Und wenn es nicht stimmt, gibt es eine Möglichkeit, dass es wieder stimmen könnte? Es gibt einen bekannten Menschen, C.S. Lewis heißt der, glaube ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Der hat auch die Chroniken von Narnia geschrieben. Und der hat einmal gesagt, Leid und Katastrophen sind das Megafon Gottes, oft sein letztes Mittel, um eine gleichgültige, blinde, verlorene Welt aufzuwecken. Das passt ziemlich gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir wollen alle kein Leid und wir wollen keine Katastrophen und wir wollen kein Wanken, wir wollen nur Freude. Aber wir wollen eigentlich nicht nur Freude, wenn wir uns am Ende darin belügen würden. Wir wollen ja eigentlich schon wahrnehmen und vielleicht sogar weniger Freude haben bei Themen, die wirkliche Katastrophen sind. Also es gibt einen Aspekt vom Wanken, der uns tatsächlich etwas zu sagen hat und uns ein Wegweiser sein kann. Und in dem Fall hier sogar die Behauptung steht, dass es ein Wegweiser sein kann, den Gott uns gibt, der sagt, schaut in eure Welt, irgendwas fehlt, irgendwas passt nicht, macht euch auf den Weg. Und das ist der gute Aspekt. Diese ganzen Dinge da draußen sind die Katastrophe und ich verrate schon mal, irgendwann wird es nicht mehr so sein. Aber solange sie da sind, haben sie uns tatsächlich was zu sagen. Und das ist was, was mich ermutigt zu verstehen, dass es nicht sinnlos ist. Jesus sagt einmal in seinem Wort, und er hat sehr wohl gewusst, von was er damals geredet hat, dass er es aufschreiben hat lassen von Johannes, in der Welt habt ihr Angst. Das hat Jesus nicht weggenommen. Er hat nicht gesagt, ihr werdet keine Angst haben, wenn ich da bin. In der Welt habt ihr Angst. Es gibt Gründe, in dieser Welt Angst zu haben. Aber er sagt, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also er erklärt uns den Zustand, in dem wir offensichtlich sein werden und alle sind. Wir haben Angst in dieser Welt. Aber es gibt jemand, der hat sie überwunden. Und auch wenn ich Jesus vielleicht nicht so kenne, aber an der Beschreibung würde ich denken, er behauptet hiermit, wenn du mit mir gehst, gibt es eine Form des Überwindens. Und das ist genau das, was er sagen möchte. Es gibt eine Form, durch Jesus in eine Welt zu kommen, die von diesem Leid so nichts mehr weiß. Ich würde behaupten, es gibt so ganz grundsätzlich zwei Arten von Freude. Die erste Freude, die wir uns vorher am Anfang angeschaut hatten, die abhängig ist von den Umständen, ist da ein bisschen was reingerutscht, also wo wir gesagt haben, mit der Natur und alles Mögliche, die für den Moment entstehen, das ist eine Freude, die tendenziell eher oberflächlich ist und bei der wir mit dem Schwinden dieser schönen Dinge ins Schwanken geraten, weil uns da etwas genommen wird, auf dem wir vielleicht versucht haben zu stehen. Also eine Freude, die abhängig ist, wo ich abhängig bin von den Umständen, wie es läuft. Diese Freude, die schön ist, solange es gut ist, aber die eben aufhört, da zu sein, wenn es schwierig wird. Und ich behaupte, dass die Bibel sagt, es gibt noch eine weitere Freude, eine ganz andere Freude, und zwar eine Freude, die nicht von Umständen abhängig ist, sondern die gegründet ist in ewigen Zusagen. Und diese ewigen Zusagen, da schauen wir uns nachher welche von an, die haben nichts grundsätzlich mit dem zu tun, was ich gemacht habe oder was andere gemacht haben. Und deswegen ist es etwas, was mir Freude und Halt geben kann, unabhängig von den Umständen. Eine Freude, die nicht erschüttert wird. Was für uns schwieriger ist, an dieser Freude zu bleiben, ist, dass es nicht immer mit einem Freudengefühl verbunden ist. Sondern ganz oft ist diese Freude gebunden mit einer Gewissheit, die mir im Herzen Frieden macht, aber die man mir vielleicht nicht so abspürt, wie die Freude, wo die Frau so hochspringt. Aber es ist eine Freude, die einen ganz anderen Bestand hat als die Freude des Momentes. Aber die gute Zusage ist, diese Freude, die entsteht aus diesen Zusagen, die ewig sind, die können auch mit einem positiven Gefühl verbunden sein. Wir dürfen nur wissen, dass wenn ein passendes Gefühl nicht da ist, es nicht heißt, dass diese Zusagen nicht gelten. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, um zu verstehen, wir haben ja gesagt, es gibt ein Problem offensichtlich in dieser Welt, dass wir alle wahrnehmen, dass irgendetwas nicht stimmt, wo unsere Freude schwindet. Woran liegt es überhaupt? Zu verstehen, woran es liegt, ist der erste Schritt, auch die Lösung zu begreifen, wie wir da rauskommen. In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Die Bibel sagt, Gott hat uns Menschen geschaffen. Nach seinem Bild. Sind wir dann gut geschaffen ursprünglich? Was meint ihr? Ist die Idee Gottes für uns Menschen gut? Ja? Und offensichtlich ist hier schon ein Problem. Warum ist es nicht mehr so? Wenn wir doch so geschaffen sind wie der allmächtige, liebende, barmherzige Gott in seinem Ebenbild, und warum schreie ich meine Tochter nachher an, wenn sie ihre Schuhe nicht aufgeräumt hat? Also manchmal ist es auch berechtigt, aber was ich sagen will ist, warum lassen wir uns immer wieder hinreißen, irgendwas zu tun, wo jeder von uns weiß, es würde Gott so nicht machen? Und Gott hat übrigens auch gesagt, das steht auch in 1. Mose, als er den Menschen geschaffen hat, es war sehr gut. Also irgendwas ist offensichtlich schiefgelaufen. Die Ursprungsidee des Menschen war, Gott gleich zu sein in seiner Ebenbildlichkeit und auch, dass es in der Gesamtheit, weil Gott uns geschaffen hat, sehr gut war. Aber da sind wir offensichtlich nicht mehr. Was ist das Problem? Was ist seitdem geschehen? Die Bibel ist da sehr deutlich in dem, was passiert ist. Im Alten Testament, in Jeremia 2, Vers 13, steht das grundsätzliche Problem, in dem wir Menschen alle leben. Denn mein Volk, also meine Menschen, heißt es, tut zweifache Sünde, zwei große Probleme, in denen die Menschen leben. Mich, also Gott, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und haben sich eigene Zisternen gegraben und versuchen daraus Wasser zu schöpfen, das aber nicht halten wird. Also das Problem, was wir Menschen haben, ist, wir haben Gott verworfen, derjenige, der uns ausgedacht hat mit einem guten Plan, wie wir gut funktionieren. Wir haben Gott verworfen und nicht nur das, sondern wir haben unsere eigenen Ideen entwickelt, wie es geht, fröhlich zu sein. Und die sind nicht in allen Dingen immer total unterschiedlich zu dem, wie Gott es sich gedacht hat, sondern manchmal ist es so eine Mischung. Gott hat zum Beispiel sehr klar gesagt, wir sollen nicht lügen, weil das Miteinander von uns Menschen einfach viel besser funktioniert und wir so gedacht sind, dass wir ehrlich miteinander sind. Meine Variante, wenn ich Gott so ein bisschen außen vor lasse, ist, so eine kleine Notlüge macht mir den Tag heute einfacher. Aber am Ende führt es zu Schwierigkeiten in Beziehungen und immer mehr zu Verstrickungen. Also das ist, was der Mensch gemacht hat. Okay, ich glaube, ich weiß es besser als Gott und ich habe meine eigene Idee dazu. Und es hat sich immer weiter so verselbstständigt, dass es das ist, wenn wir die Nachrichten anschalten, was passiert. Der Gott ist der Mensch selber geworden. Und da können wir sehen, was der Mensch denkt, was alles super funktioniert. Und wir sehen in so vielen Dingen in unserer Welt, dass es nicht mehr funktioniert, weil es gottlos ist. Und das Verrückte ist, dass es nicht nur diesen weltlichen Teil betrifft von Politik und was da los ist. Selbst in Gemeinden und im Glauben gibt es auch Irrwege, wo der Mensch sich selber zu Gott gemacht hat und Dinge behauptet, was Gott will, was Gott nie gesagt hat. Also auch in religiösen Aspekten gibt es diese Irrwege, wo der Mensch sich in seinen Ideen zu Gott gemacht hat. Und Gott sagt, sind die Probleme eigentlich ganz einfach, die Probleme in dieser Welt. Keine Quelle mehr, eigene Zisternen. Und Zisternen können manchmal richtig schön aussehen, also wenn man sowas mag. Einfach Dinge, wo man sich entscheidet, die Quelle brauche ich nicht. Ich lebe nicht von dem, was Gott mir sagt als allererstes, sondern ich lebe davon, Macht zu haben, Geld zu haben, viele Männer, viele Frauen, Reichtümer, Manipulation. Das sind alles Quellen. Das sind gar nicht zuallererst immer Wasserhähne, sondern das sind Dinge, an denen ich versuche, glücklich zu werden, die mir Gott ersetzen. Und Gott sagt ganz klar, wenn du solche Dinge in deinem Leben hast, es wird neben rauslaufen. Und es macht er deswegen oder lässt es zu, damit wir erkennen, irgendwas passt nicht. Dieses Thema Schönheitswahn, habe ich es vorher genannt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele eher junge Frauen, aber zunehmend auch Männer, haben die Idee, ich werde glücklich, wenn ich aussehe wie so und so. Das ist zu deren Gott geworden. Und was ist am Ende die Folge? Werden sie jemals glücklich in dem? Nein. Man hat einen der reichsten Männer der Welt mal gefragt, ich glaube einer der Rockefellers war es, wann wird es jemals genug Geld sein? Seine Antwort war nie. Sein Geld ist sein Gott geworden. Und wenn wir solche Dinge in unserem Leben haben, nicht zur Freude und Dankbarkeit, man darf schön aussehen, man darf Geld haben und Geld gibt einem auch eine Versorgung in den Frieden. Aber wenn ich Geld nutze oder all die anderen Dinge, um Freude zu haben, um glücklich zu sein, dann wird es mich versklaven und zerstören. Und dieses Zerstörtwerden ist die Vollkatastrophe, aber sie hat die Möglichkeit, mir zu zeigen, dieser Weg ist ein falscher Weg. Also all die Dinge, die wir vorher hier gesehen haben, wo der Mensch in irgendeiner Idee sich zu Gott gemacht hat oder Dinge genommen hat, damit es mein Gott ist. Wenn die in die Irre führen, dann ist es die Möglichkeit, umzukehren. Von daher hat der Aspekt immer noch einen guten Aspekt. Die Folge, außerhalb von Gott zu leben, bedeutet den Tod. Und Wasser aus falschen Quellen zu trinken, macht krank. Also wenn irgendjemand sagt, wo ist Gott da draußen, der die Bibel liest, der kann das gar nicht mehr sagen, weil Gott hat eindeutig gesagt, was passiert in dieser Welt. Und Gott hat davor gewarnt und wir leben trotzdem so. In Römer 1, Vers 24 auch sehr deutlich. Sie tauschen die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Das hier, das Bild, ist so ein Bild vom Turmbau zu Babel. Wir sind selber Gott. Und wir beten an, was Gott uns zur Freude gegeben hat, aber eben nicht zur Erfüllung. Und wenn das passiert, dann wird es ein Problem. Ich glaube, das ist auch eine Stelle aus dem Römerbrief. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihren Eltern gehorchen sie nicht. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Das ist jetzt vielleicht kein Abschnitt, den wir für unsere lieben Nachbarn so gelten lassen würden. Aber wenn es eng wird, wenn wir merken, dass wir in Notsituationen kommen, dann gilt es für jeden Menschen. Und eine Notsituation kann tatsächlich der Sonderangebotstisch beim Aldi sein. Noch die so nette Frau kann der echt richtig böse werden bei sowas. In Notsituationen, wenn ich denke, dass es eine ist, kommt aus dem Herzen raus, was drin ist. Und wenn es ein Herz ist, was eher ein gottloses Herz ist, werden diese Dinge mehr Raum in unserem Leben haben. Und je mehr Raum Gott in unserem Leben hat, desto mehr werden wir wieder zu dem zurückkommen, wie wir ursprünglich gedacht sind, in dem Bild Gottes. Die gute Nachricht ist, bei dieser ganzen Misere, Gott hat den Menschen davor gewarnt, wir sind trotzdem in die Richtung gelaufen, aber er hat in seinem Wort schon im dritten Kapitel, im ersten Buch Mose, also ganz am Anfang, wo erklärt ist, was ist die Misere, hat Gott schon versprochen, ich werde eines Tages jemanden senden und er wird euch aus diesem Exil wieder zurück zu mir nach Hause bringen. Das ist eine von diesen Ewigkeitsversprechungen, an die wir uns klammern können. Dieser Zustand für uns Menschen ist für die Kinder Gottes nicht auf ewig gedacht. Und das ist vielleicht manchmal in der Misere, in der ich gerade stecke, erstmal ein ferner Trost, aber es ist ein Trost zu wissen, dass ich in dem nicht ewig leben muss. Aber es gibt noch mehr Zusagen als die, dass wir auf die Ewigkeit hingewiesen werden. Und ganz wichtig ist eben zu verstehen, dass wir uns deswegen in dieser Welt oft nicht wohlfühlen, weil es eine Art Exil ist. Wir leben außerhalb von Gottes direkter Gegenwart. Aber warum leben wir außerhalb von Gottes direkter Gegenwart? Warum ist er nicht immer noch hier? Warum hält es mit uns trotzdem nicht aus? Die Antwort ist, wir würden es mit ihm nicht aushalten. Wer von euch die Bibel schon gelesen hat, sieht immer wieder, dass Menschen, wenn sie Jesus begegnen oder halt Engeln und so weiter, dass sie zurückweichen und irgendwie sagen, geh weg von mir. Und zwar nicht, weil sie denjenigen nicht leiden können, sondern weil sie die Heiligkeit Gottes oder von den Himmelswesen nicht aushalten. Wir würden vergehen in der Heiligkeit Gottes. Und genau aus diesem Grund können wir im Moment in der Gegenwart Gottes nicht mehr sein. Wir können jetzt nicht sagen, okay, ich habe es verstanden, ab morgen mache ich das Ding mit Gott. Es gibt ein grundsätzliches Verständnis, was wir brauchen, um diese Heiligkeit, zu der wir eigentlich gedacht sind, zurückzubekommen. Und die kann ich nicht aus meinen guten Werken bekommen. Wer euch sagt, ihr kommt in den Himmel über gute Werke, hört ihm nicht zu, weil es nicht wahr ist. Wir Menschen, wir können nicht so gut sein, als dass wir wieder zu Gott passen würden. Als Bild habe ich hier jetzt so Gold, reines Gold und verunreinigtes Gold. Quasi kann nur dieses reine Gold in der Gegenwart Gottes bestehen. Und wenn wir gerne wieder zurück zu dem wollen, zu dem wir geschaffen sind, also in der Gemeinschaft mit Gott zu sein, dann müssen wir wieder rein werden. Sonst müsste Gott uns quasi direkt verbrennen mit dieser Unreinheit, die in uns ist, aufgrund all unserer queren Ideen, die wir haben. Und in der Bibel ist es immer wieder über Läutern geschrieben. Also durch Herausforderungen wird in unserem Leben rausgebracht, was da nicht reingehört. So dieses aus dem Herz kommt, was drin ist. Und hoffentlich geht es dann nicht wieder zurück ins Herz, sondern wird verändert und gereinigt. Und dass diese Reinigung ganz grundsätzlich mal passieren kann, dass ich wieder zu diesem reinen Wesen werden kann, was in der Gegenwart Gottes nicht vergehen muss, hat Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus, der auch Gott ist, in diese Welt gesendet, um die Verunreinigung von uns Menschen Sünde an ihm ans Kreuz zu nageln. Er hat quasi an seinem Sohn rausgebrannt, was er aus mir rausbrennen musste. Eine Stellvertretung. Und wenn ich verstehe, dass ich aufgrund von dem, wer ich bin und was in dieser Welt los ist, dass ich es nicht schaffe, keine bösen Gedanken zu haben oder nicht immer wieder dem auch Raum zu geben, wenn ich das verstehe, dass ich so zu Gott nicht kommen kann, sondern dass ich jemanden brauche, der mir diesen Weg zurückbahnt, dann verstehe ich, wer Jesus Christus ist. Und dann kann ich das, was er für mich am Kreuz getan hat, annehmen und dann wird es mir zugerechnet, als hätte ich tatsächlich niemals irgendwas falsch gemacht. Dann wird mir Jesus Gerechtigkeit zugerechnet, weil er, anders als ich, hat in dieser Welt keine Fehler gemacht. Er ist nie dieses verunreinigte Gold geworden. Aber er hat sich so behandeln lassen, wie das, was ich bekommen müsste in der Gegenwart Gottes. Und weil es an ihm schon passiert ist, werde ich in Ewigkeit mit Gott sein können. Und das ist diese Tür zurück zu dem wir eigentlich geschaffen wurden. In Jesaja 53, das steht hier oben, das ist ein Vers aus dem Alten Testament, der wurde geschrieben lange bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und da heißt es, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das ist eine ewige Verheißung, wenn wir verstehen, dass wir Freude und Frieden und alles, was unser Herz begehrt, das, was wir brauchen, in der Gegenwart Gottes haben werden, weil es das ist, zu dem wir ausgedacht wurden, dann ist der Weg nur möglich durch Jesus Christus. Und wie ist es jetzt, wenn wir gar nicht in der Gegenwart Gottes leben? Wie können wir denn jetzt wissen, wer er ist? Und wie kann ich mich verändern lassen? Und wie kann ich begreifen, dass ich Jesus brauche? In 1. Timotheus, ich glaube, 1. war es, nee, 2. 2. Timotheus 3, Vers 18 steht, denn alles, was in der Schrift, im Wort Gottes, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in Wahrheit. Also entgegen dem, was ich oft für Wahrheit halte, sagt mir die Bibel, was aber wirklich wahr ist. Zum Beispiel das Wort Glück. Was würdet ihr sagen, was Glück nach unserem Wortgebrauch heute ist? Glück ist Freude, auch wieder so momentane Dinge, wirklich schöne Dinge. Aber die Bibel sagt, Glück ist, Gott nahe zu sein. Und die Bibel hilft mir, Wörter wieder richtig zu verstehen, wie Gott sie ausgedacht hat. Und da ich Gottes Wesen bin, ist die Wahrheit das, was er über diese Worte sagt, nicht was ich denke. Also sie sagt mir Wahrheit, sie deckt Schuld auf. Wenn ich jetzt die Bibel lese und nicht da rausspaziere und mich die ganze Zeit freue, denke ich, ich habe es falsch verstanden. Aber die Bibel sagt sehr deutlich über sich, dass wenn wir die Bibel lesen, wir auch manchmal erkennen, okay, ich passe wirklich nicht zu Gott. Aber dabei sollten wir nicht bleiben. Wenn wir verstehen, ich passe nicht zu ihm, habe ich wieder große Freude über das, was Gott für mich in seiner Gnade, Liebe und Barmherzigkeit getan hat, dass ich wieder nahen kann. Also dieses Erkennen von Schuld ist nicht, was uns verdammen soll, sondern was uns zu ihm zurückbringen soll und verstehen lassen soll, wie sehr er uns liebt. Die Bibel hat auch die Aufgabe, uns auf den richtigen Weg zu bringen und uns zu erziehen in dem Willen Gottes. So dürfen wir die Bibel, sein Wort, verstehen. Wenn wir jetzt anfangen, die Bibel aufzuschlagen, ich weiß nicht, wer von euch allen die Bibel schon gelesen hat und wie leicht ihr euch damit tut. Sucht euch jemand, der euch helfen kann, das zu verstehen. Das sind Gottes Worte und wir sollten uns nicht wundern, dass wir sie nicht so verstehen. Er hat ganz arg viel in Art von Bildern gesprochen, um sich zu erklären. Was nicht heißt, dass die Dinge, die da stehen, nicht passiert sind. Gott hat einfach die Weltgeschichte genutzt, um zu erklären, wie er funktioniert und wie er Dinge bewertet und wie er Dinge löst. Und wenn ich dann manchmal 2. Chronike, Richter oder diese im Alten Testament diese Bücher lese und ich denke, ich verstehe das alles nicht, dann liegt es nicht daran, dass es nicht zu verstehen ist, sondern dass ich einfach noch sehr weit davon weg bin, in Gottes Gedanken denken zu können. Aber er möchte, dass wir es können. Deswegen bleibt dran, sucht euch jemand oder bittet Gott, dass er euch beim 50. Mal lesen, erklärt, was das bedeutet. Gott hat gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Also bleibt da dran. Die Bibel baut sich unter anderem so auf, dass die ersten zwei Kapitel den Menschen mit Gott im Frieden noch beschreiben. Die ersten zwei Kapitel bei diesem ganzen Buch, der Mensch mit Gott im Frieden. Und alles, was danach kommt, was war die erste Folge, als sich der Mensch gegen Gott entschieden hat? Brudermord. Also erstmal noch Schuldzuweisung. Adam hat gesagt, die Frau war's. Die Frau hat gesagt, die Schlange war's. Das hat im Garten Eden schon so angefangen wie bei uns zu Hause. Es waren immer alle anderen. Das Problem ist immer das Gleiche. Und dann die nächste Folge, Brudermord aus Neid. Also wir können ab dem dritten Kapitel sehen, dass der Mensch erlösungsbedürftig ist. Aber wir können auch sehen, das habe ich vorher schon gesagt, im dritten Kapitel, Gott hat eine ewige Zusage gemacht. Er hat im Alten Testament schon vorausgesagt, ich werde euch in dieser Misere nicht alleine lassen. Ich werde euch da rausholen und ich werde jemanden senden. Die Juden, was das Volk Gottes ist, haben von Anfang an gewusst, dass Gott jemand senden wird. Einen Erlöser, der uns Menschen da rausholt aus dieser Misere. Die Juden, die heute noch Juden sind, haben den Erlöser Jesus Christus nicht erkannt. Deswegen warten sie immer noch auf diesen Erlöser. Aber sie wissen anhand der Tora, die gleich ist mit der Bibel, die wir heute haben, sie wissen, dass da jemand, sie denken, noch kommen sollte und haben darauf gewartet, haben ihn aber nicht erkannt, als er kam. Ab dem dritten Kapitel bis ganz zum Ende ist der Erlösungsplan Gottes beschrieben. Ich kann die ganze Zeit, wenn ich mich darin aufhalte, darin Freude haben zu sehen, dass Gott mich nicht alleine gelassen hat. Und ob es da um die Einnahme von Jericho geht oder ob es um den Streit mit meiner Teenager-Tochter geht, ist insofern das Gleiche, weil ich weiß, Gott ist immer noch der gleiche Gott und er wird mich nicht alleine lassen und er wird mich zu einem Ziel führen. Ob das immer mein gedachtes Ziel ist oder ob ich es erst später verstehe, ist vielleicht unterschiedlich. Aber wir können Gott auch im Alten Testament die ganze Zeit beobachten, wie er retten wird. Und diesen Erlöser hat er von Anfang an beschrieben, in den verschiedensten Personen. Wenn er kommt, dann wird er so sein. Aber er wird noch perfekter sein als das, was ihr hier seht. Wie zum Beispiel Mose war ein Hinweis auf dem, wie Mose das Volk aus Ägypten geführt hat. Dieser Erlöser, der kommen wird, wird euch rausführen aus einer Misere. Aber er wird besser sein als das, was Mose geschafft hat. Und so ist es immer so eine Annäherung, die wir angucken können in der Bibel. Und dann das Schöne, was diese ewige Verheißung ist, auf der wir heute Frieden und Freude haben können, ist, die letzten zwei Kapitel erzählen wieder von dem, wie der Mensch mit Gott in Frieden sein wird. Das ist eine wunderschöne Klammer. Die ersten zwei Kapitel, wo kommen wir her und wo wird er uns wieder hinbringen? Nicht wir aus unserer tollen Kraft, weil daran werden wir scheitern, sondern er wird es tun. Man kann jetzt auch nochmal diese Prinzipien Gottes nochmal aufschlüsseln, wenn man die Bibel nochmal so überfliegt. Und ich will nicht, dass ihr das alles schon begreift, aber euch Lust machen darauf, es verstehen und lesen zu wollen. Gott beschreibt in seinem Wort, wie er erwählt. Er holt die Menschen raus. Nicht ich muss strecken und noch höher und lauter. Gott zieht den Menschen. Gott führt heraus. Er zeigt mir lange genug, dass ich in die Irre gelaufen bin, in einer Sackgasse lebe, bis ich irgendwann verstehe, okay, ich glaube, ich brauche in diesem Punkt Gott. Er führt mich heraus. Und Gott heilt Herzen. Und Heilen von Herzen sieht ganz oft anders aus, als wir uns das vorstellen. Weil um ein Herzen zu heilen, ist es ein bisschen wie eine OP oder beim Zahnarzt sitzen. Das tut so oft richtig dolle weh. Und wir denken, was ist hier eigentlich los? Ich meine, wenn wir zum Zahnarzt gehen, dann wissen wir, dass es gut mit uns meint, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und bei Gott ist es auch oft so, er lässt Dinge manchmal erst kaputt gehen, damit sie dann in dem Sinne, wie Gott es gedacht hat, wieder aufbaut. In meiner Ehe war das so. Ich war nicht gläubig, als ich geheiratet habe. Und wir hatten beide die Idee. Ich habe gedacht, er ist mein Retter. Und er dachte, ich bin seine was auch immer. Und wir sind dermaßen gegen die Wand gefahren, weil es so nicht funktioniert hat. Und dann hat er unsere Ehe in dem gegründet, wie er denkt, dass Ehe funktioniert. Also manchmal tut es erst weh. Und das zeigt er uns in seinem Wort. Damit wir nicht überrascht sind, wenn es in unserem Leben passiert. Und ich denke, wo ist Gott? Genau da ist er. Weil er Veränderung schenken will, weil er Sackgassen aufzeigen will, weil er neu machen will. und Gott bringt uns nach Hause. Das hat er versprochen und er erklärt immer wieder in all den wunderbaren Weltgeschichten, die wir hier lesen können, wie er uns nach Hause bringt. Und das ist eine ewige Zusage, die mir auch einen Frieden und eine Freude schenken kann, auch wenn mein Leben gerade drunter und drüber geht. Wenn meine Teenager die Ideen haben, in was sie sich selbst verwirklichen und du siehst, dass das, was sie glauben, nicht wahr ist, wo sie hinleben wollen. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott seine Kinder nach Hause bringt. Und manches wird vielleicht im Leben meiner Kinder früher sichtbar, manches später, aber in Ewigkeit wird es sichtbar sein. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, und das ist die Voraussetzung, keine Werke, aber zu glauben, wenn ich Gott nahen will, brauche ich die Stellvertretung Jesu Christi. Dieser wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, zu dem wir alle ursprünglich geschaffen wurden. Diese letzten zwei Kapitel. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Dieses Bild hier symbolisiert die Bibel. In der Mitte sehen wir den guten Hirten, wie er seinem Schaf Halt gibt. Das, was heute dieses Wanken. In Jesus Christus können wir Halt haben, weil er nicht wankt, weil er Zusagen gemacht hat, die aus der Ewigkeitsperspektive die viel wichtigeren sind. Wir sind gesegnet, steht im Epheserbrief, mit allen Segnungen der Himmelswelt. Mein Wunsch ist, ich möchte ein eigenes Haus, ich möchte den größeren Garten, ich möchte funktionierende Kinder. Gott hat aber zugesagt, die Segnungen der Himmelswelt. Und damit ich was habe, was mir Frieden und Halt gibt, sollte ich die kennen, damit ich verstehe, diese Segnungen sind so viel größer, als ein eigenes Haus zu haben. Und hier diese ganzen Schriften, die man ringsherum sieht, sind alle Bücher der Bibel, alle 66, mit so grundlegenden Bedeutungen, was man darin findet. Wenn wir verstehen, was diese Bücher uns zu sagen haben, wird das Bild über den guten Hirten immer klarer in unseren Herzen. Das heißt, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Das, worum es eigentlich geht in dieser Welt, worauf wir unser alles setzen sollten, das ist das Unsichtbare noch, aber in Ewigkeit wird es das sein, was Bestand hat. Mein allerliebster Lieblingsvers ist so diese Zusage, dieser Fels in der Brandung, dieser Leuchtturm, auf den ich an manchen Tagen nur starren kann, um den Tag auszuhalten. Deswegen mochte ich dieses Lied vorher auch sehr, dieses Mut für diesen Tag, für diese Welt. Manchmal reicht es nicht für mehr, aber für das, was an diesem Tag von mir verlangt ist, für das kann ich auf diese Wahrheit schauen. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 3, eben eins der letzten beiden Kapitel, und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid und kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Ist es das, wo wir alle leben wollen? Wo unsere Herzen, egal ob wir Gott bisher kennen oder nicht, wissen wir, dass wir eigentlich dafür geschaffen sind? Weil unser Herz mit allem anderen gar nicht zurechtkommt. Es gibt diese Zusage für die Kinder Gottes, die durch Jesus Christus geheiligt sind, das eines Tages zu erleben. Und manchmal ist es die grundlegende Hoffnung, die mir Kraft für den Tag gibt. Oder 8, Vers 18 im Römerbrief, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Kann ich die Herrlichkeit im Himmel jetzt schon begreifen? Kann die jemand jetzt schon begreifen? Sie muss großartig sein, wenn es besser ist als das Leid hier. Und es hilft mir manchmal, das zu verstehen. Da kann mir sogar Leid eine Hilfe sein. In der Vollkatastrophe darf ich wissen, in der Ewigkeit wird mir das sogar egal sein. Dann muss es großartig sein, da zu sein, in der Gegenwart Gottes zu leben. Philipper 4, Vers 19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Er wird mich damit versorgen, mit dem, was ich brauche. Stimmt es mit dem überein, was ich denke, was ich brauche? Nicht unbedingt. Aber das, was ich bekomme, ist es, was ich brauche. Und es unterscheidet sich gravierend von dem, was ich manchmal denke, was ich brauche. Aber seine Perspektive kann man nur verstehen, wenn man es von der Ewigkeit her versteht. Er versteht manchmal, warum er uns Dinge nimmt oder nicht gibt. Aber es wird in Ewigkeit die richtige Entscheidung gewesen sein. Und wir dürfen hadern. Dafür hat er uns die Psalme gegeben, dass wir lesen dürfen. Wir müssen nicht alles schlucken. Wir sollen ganz ehrlich zu ihm kommen und sagen, das verstehe ich aber nicht. Aber das macht auch Beziehung aus. Das ist schon dieser Schritt zurück in Gottes Gegenwart. Mit ihm um die Dinge zu ringen. In ihm verstehen zu wollen, worum es geht. Also selbst schimpfen. Wenn meine Kinder mit mir schimpfen, habe ich mehr Beziehung, als wenn sie nicht mit mir reden. Also mit allem, was wir haben und sind, zu ihm kommen und diese Beziehung auch schon leben und als das verstehen. Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Und es ist manchmal alles, was hilft in all den Dingen, die ich nicht verändern kann. Ich bin dein Gott. Epheser 2,20, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Was ist, wenn ich kraftlos bin, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich den Weg nicht kenne? Dann sagt er mir hier, ich habe doch einen Weg für dich gemacht und du sollst in dem wandeln, was ich vorbereitet habe. Das gibt mir schon wieder einen ganz anderen Frieden, als dass ich es reißen müsste. Weil das kann ich gar nicht und das muss ich auch nicht. Psalm 23. Gott hat nicht versprochen, dass es keine Stürme gibt. Das ist auch, was ich vorher gesagt habe. Wir werden nicht nach Hause gehen mit dem, jetzt wird alles super hier und jetzt. Aber er hat versprochen, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Und was es bedeutet, dass er bei mir ist und was sein Hirtenstab bedeutet, das ist sehr oft nicht einfach zu erkennen. Aber wenn er es versprochen hat, dann ist es so. Und dann können wir da drin Frieden haben. In der ganzen Schrift, im Alten Testament wie im Neuen, wird uns Jesus Christus vorgestellt, weil er derjenige ist, der meine Gerechtigkeit ist. Ich bringe am Ende, am letzten Tag, beim jüngsten Gericht, bringe ich nicht meine Werke mit, sondern Jesu Werke. Und Jesus, wenn wir ihn anschauen, was er kann und wer er ist, dann kann ich darin Frieden haben. Jesus stillt einen Sturm. Wir haben ja vorher dieses Boot gesehen und diese imposante Wand. Ja, Jesus ist der Schöpfer und er kann diesen Sturm stillen, von heute auf morgen. Hat er gesagt, dass er es immer macht? Nein, hat er nicht. Er hat wie im Psalm 23 gesagt, ich gehe mit dir da durch. Manchmal stillt er ihn auch, hat er auch gemacht. Wann ist er denn zu seinen Jüngern gekommen, die in diesem Sturm waren? Weiß das jemand zufällig? Ist er gleich, die haben ihn gerufen und er war da? Hat er sofort dann Hand angelegt? Ich glaube, die vierte Nachtwache war es. Der hat echt lange auf sich warten lassen. Aber das ist eine Zusage für uns. Wenn wir warten, heißt es nicht, dass er nicht da ist oder dass in der Zeit keine Veränderung an unseren Herzen passiert. Sondern manchmal ist es so, dass genau im Leid ich erst verstehe, wie sehr ich Gott brauche. Es gibt diesen Psalm, da heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Da haben wir oft diese Postkarten Idylle vor Augen, so einen Hirsch am Wasser und Quelle. Ein ausgedörrter Hirsch sieht nicht schön aus. Der ist am Ende, der ist fertig, aber wenn der Wasser trinkt, schmeckt es ganz anders als dieser Postkartenhirsch. Und manchmal will Gott uns genau dahin bringen, dass dieses Trinken ein anderes Trinken ist, ein anderes Verstehen. Etwas mehr von Gottes Heiligkeit weiß, als das, wenn ich sowieso alles habe. Und das lässt Gott es manchmal kosten. Jesus zieht Petrus aus dem Wasser. Wenn Petrus auf Jesus schaut und nicht auf die Wellen, dann kann er auf dem Wasser gehen. Und das hat mir was für mein Leben zu sagen. Wenn ich auf Jesus schaue und nicht auf die Katastrophen meines Lebens, dann können Dinge passieren, wie auf dem Wasser laufen. Und ich glaube, Jesus kann das auch immer noch, aber das, was es ausdrücken will mit dem auf dem Wasser laufen, ist, dass wir dann Dinge können, die wir nur aus seiner Kraft können, weil wir auf ihn schauen und vertrauen. So, jetzt muss ich ein bisschen durchklicken, weil ich noch ganz viele Informationen für euch habe, die jetzt aber zu viel sind. Also es lohnt sich, die Bibel zu lesen, weil alles, was hier steht, sagt, wer Jesus ist und euch durch die schweren Tage bringen wird. Aber da die Zeit schon mehr als überschritten ist, müsst ihr zum zweiten Vortrag kommen, der in 4 Jahren vielleicht ist. Nein, ihr lest selber, weil ihr werdet die Dinge selber entdecken. Aber das, worauf ich jetzt vielleicht am Ende noch ganz kurz noch mal was sagen möchte, ist, Was lehrt die Bibel zu unserer ewigen Freude? Gott bringt uns nach Hause. Wir können Frieden aus Gott haben, unsere Identität, wer wir sind. Das ist das, was ich beim Interview gesagt habe. Ich bin nicht mehr die kaputte Brille, die Krümel und die Eselsohren. Ja, ich habe das alles noch. Aber ich bin Kind Gottes und in Ewigkeit gerecht. Und vor Gott sehe ich so aus, als hätte ich nie ein Problem gemacht. Das bin ich heute, obwohl meine Persönlichkeit immer noch in vielem daneben ist. Aber in Gott ist das ganz anders, wie ich mich verstehen darf. Meine Identität ist aus Gott und nicht mehr aus den Dingen dieser Welt, höher, schneller, weiter. Ich bin bedingungslos geliebt von Gott, egal wie schlecht meine Performance ist. Aber ich möchte natürlich anders leben, weil ich weiß, er liebt mich. Ich bin vollkommen gerecht gemacht von Gott. Ich bin adoptiertes Kind Gottes. Nicht aus meinen Werken, allein aus seiner Barmherzigkeit und Gnade. Und ich kann ein Leben aus Gott haben, für Gott und durch Gott. Hier und jetzt, das macht das Leben hier und jetzt schon anders, aber vor allem in Ewigkeit. Und als Abschluss möchte ich mit euch noch diesen Vers teilen und dann stehen lassen. Aber das ist meine Freude und um die ging es ja heute. Die Freude, die oft wankt, weil sie eher irdisch orientiert ist. Und wir dürfen diese Freude haben und Gott hat sie uns geschenkt. Aber sie ist nicht unser Fundament. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze ich auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Und davon ist mein Herz voll immer wieder. Das ist das, was ich mit euch heute Morgen teilen dürfte und wo ich sagen kann, das ist die Wahrheit und lasst uns darin leben. Amen.